Sahu ist sozusagen ein Ritual, das ein bisschen abgeleitet von der Teezeremonie einen gewissen Ursprung hat, Dinge genauer zu machen, präziser zu machen. In dem Fall bei uns nennen wir es Doppelanwendung.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Chefredakteurin Christine Petzl-Scheruger mit Thomas Poss, General Manager Canebo Cosmetics Deutschland, Österreich und Benelux, über teure Luxuskosmetik, achtsame Pflegerituale und warum sich immer mehr Menschen vom japanischen Lebensstil inspirieren lassen. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit der Beauty-Marke Sensai. Wir wünschen viel Vergnügen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind am Beginn der Adventszeit. Weihnachten ist nicht mehr weit und daher möchte ich Ihnen gleich zu Beginn etwas Schönes verraten. Wir haben in dieser Folge ein ganz besonders tolles Gewinnspiel für Fans hochwertiger Luxuspflege. Ja, und dieses Gewinnspiel hat mit meinem heutigen Gast zu tun. Er ist für dieses Podcastgespräch extra von Hamburg nach Wien in unser Aufnahmestudio geflogen. Herzlich willkommen, Thomas Poss, General Manager der japanischen Beauty-Marke Sensai in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
Guten Danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Super. Wie war dein Flug?
Eigentlich unspektakulär, kurz und bündig. So weit ist es ja nicht. Allerdings muss ich sagen, wenn ich nach Österreich fliege, ist es immer irgendwie ein bisschen anders, weil da ich ja in Österreich geboren bin und aufgewachsen bin, überkommt mich dann immer so ein bisschen Heimatgefühl, wenn ich nach Wien fliege. Und wenn ich dann noch in einer Airline sitze, die ein bisschen was mit Österreich zu tun hat, dann ist das ein schönes Gefühl und ich freue mich immer, wenn ich da bin und in Wien besonders.
Habe ich heute erst erfahren, du bist ein gebürtiger Salzburger.
Ja, stimmt, ja.
Wunderbar. Thomas, was machst du eigentlich beruflich, wenn du nicht gerade Podcast-Interviews gibst? Kannst du uns vielleicht deine Arbeit kurz beschreiben? Was macht man so als General Manager einer Luxusmarke?
Na, du hast es eingangs schon erwähnt. Ich habe ja ein paar Länder sozusagen zu versorgen. General Manager klingt wahnsinnig wichtig, ist aber auch immer ein bisschen Mädchen für alles. Ich bin ziemlich lang im Unternehmen schon und kümmere mich in meiner Funktion jetzt heute hauptsächlich um die Belange, die mit Marketing und Vertrieb zu tun haben, für die drei Länder auf teilweise extrem unterschiedliche Art und Weise, weil man glaubt gar nicht, wie die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind. Mhm. Man muss das auch immer irgendwie ein bisschen speziell steuern. Natürlich gibt es Einheitlichkeiten, aber eben nicht alles kann über einen Kamm geschert werden.
Ja, das glaube ich gleich, weil wenn man so Deutschland, Österreich, da weiß man schon, dass es ein paar Unterschiede gibt, oder?
Definitiv,
allein von der Mentalität. Auf das werden wir aber heute noch genauer zu sprechen kommen, weil wir vor allem in die japanische Kultur mit dir tief eintauchen dürfen.
Das freut mich.
Thomas, wir haben uns ja kennengelernt im Frühling dieses Jahres in Amsterdam, wo eben ausgewählten internationalen Journalisten und Journalistinnen die Produktneuheiten für Herbst und Winter schon vorgestellt wurden. Und es ging vor allem um das Reset von Sensai Ultimate. Das ist so quasi die ultimative Luxuspflegelinie, ja, wo ein 40 Milliliter Tiegel der Gesichtscreme über 800 Euro kostet. Schluck, Schluck. Und du weißt das jetzt sicher besser als jeder sonst. Wer kann und will sich so eine teure Creme leisten?
Die Frage bekomme ich ziemlich oft gestellt, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir eine Pflege in diesem Preisniveau lancieren und auf den Markt bringen. Vielleicht haben wir später nochmal ein bisschen Gelegenheit, über die Geschichte darüber zu sprechen. Aber jetzt will ich einfach mal sagen, wer kann sich sowas oder will sich sowas leisten? Es sind Menschen, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben. Es sind aber nicht unbedingt immer Menschen, von denen man denkt, die müssen besonders reich sein. Ich habe in meiner Vergangenheit in diesem Unternehmen auch in anderen Bereichen gearbeitet, im Promotionsbereich, auch selber verkauft und kann mich sehr gut erinnern, dass es immer wieder und gar nicht selten Menschen gegeben hat, die sich so etwas einfach auch mal einmal im Jahr gönnen wollten und ein bisschen sogar darauf hingespart haben. Mhm. Das ist für mich auch immer der beste Beweis, weil diese Art von Pflege haben wir jetzt seit fast 35 Jahren im Sortiment, dass diese Pflege auch wirklich was bewirkt, weil die meisten, die diese Pflege kaufen, sind sozusagen Wiederholungstäter.
Obwohl sie so teuer ist,
ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Menschen, die das aus Prestigegründen kaufen. Und wenn du heute die Frage stellst, warum kauft sich jemand einen Maserati oder warum kauft sich jemand eine Yacht oder warum kauft sich jemand eine Luxuswohnung für 12 Millionen Dollar, jeder trifft diese Entscheidung für sich und hat unterschiedliche Prioritäten in seinem Leben. Es gibt auch ganz pragmatische Menschen, die diese Pflege von uns kaufen, die einfach sagen, ich möchte nicht viel drunter und drüber und nehme einfach nur dieses eine Produkt, habe in dieser Argumentation der Wirkstoffthematik eine Wirkungsweise, die auf eine einfache Art und Weise alles bewerkstelligt oder viel zu bewerkstelligen in der Lage ist. Und das sind dann auch wieder Pragmatiker, gar nicht mal die Luxusmenschen, die man immer denkt, dass sie nur solche Dinge kaufen. Das sind interessanterweise auch oft die, die manchmal bei solchen Dingen sehr sparsam sind.
Also bei anderen Sachen sparen sie, aber da geben sie dann Geld aus. Wenn man jetzt das hört, das Wort alleine Sensei Ultimate, da denkt man sich, okay, ultimativ, das ist ja schon das Beste. Ist das jetzt tatsächlich so? Ist das jetzt das Beste vom Besten oder kommt da noch was, womit man es toppen kann sozusagen? Oder weiß ich da habe ich wirklich, ihr seid da jetzt quasi am Ende, das ist jetzt die Creme, wo das Beste vom Besten drinnen ist. Wir sind da am Ende einer Entwicklung angelangt, weil wie gesagt, ultimativ ist ja, mehr gibt's eigentlich nicht mehr, oder?
Es ist interessant, dass du das fragst, weil Ultimate oder Ultimate, wie wir es international sagen, ist ja nicht neu. Du hast es vorher erwähnt, das ist bei unserer Pressekonferenz als Reset vorgestellt worden, genau. Also als Wiederauflage. Ultimate tatsächlich gibt es seit 2013. Wir haben das da zum ersten Mal lanciert und ich würde mich hier niemals hinsetzen, auch aus meiner eigenen Erfahrung her, die ich in den letzten fast 30 Jahren in diesem Unternehmen gemacht habe, und sagen, das war's jetzt, das ist jetzt das Ultimative, weil die immer in den vergangenen Jahren in der Lage waren, mit neuen Erkenntnissen, neuen Forschungsergebnissen zu überzeugen und auch zu überraschen zum Teil. Wir wissen das alle, ne? Die Zukunft bringt Neuerungen, die Forschung geht weiter, Dinge, die wir heute nicht für möglich halten, sind vielleicht in 5 Jahren Normalität. Und deswegen, ja, ultimativ, okay, für den Moment ist das, was wir in der Lage sind, kosmetisch anzubieten. Aber ich bin überzeugt, da kommt auch noch mehr in den nächsten Jahren.
Machen wir es vielleicht jetzt umgekehrt. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Gehen wir von 2023 zurück ins Jahr 1887. Da wurde ja Kanebo Cosmetics in Japan gegründet. Und zwar, wenn ich es richtig recherchiert habe, als kleines Baumwollunternehmen.
Ist korrekt, ja.
Wie ist es dann zur Luxuskosmetik gekommen?
Also es ist ein ganz lustiger Werdegang und auch eine schöne Geschichte, die interessanterweise wirklich von A bis Z hundertprozentig der Wahrheit entspricht und nicht irgendein ein Marketing-Gedanke ist, den man jetzt heute sozusagen schön verwenden kann oder könnte. Tokio kennt jeder. Das ist die wichtigste Hauptstadt in Japan und damals, 1887, wurde in einem Stadtteil, der sich Kanegafuchi nennt, eine Baumwollspinnerei gegründet, so wie du es richtig recherchiert hast, das ist korrekt, von einem privaten Unternehmer. Und Baumwollspinnerei auf Japanisch heißt Boseki. Und wenn man diese beiden Namen kombiniert, Kanegafuchi, Kane, und dann Boseki, B-O, Bo, so hat sich damals der Firmenname entwickelt, Kanebo. Diesen Firmennamen tragen wir heute immer noch als Unternehmensnamen. Also wir sind in Deutschland mit unserer Zentrale in Hamburg die Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH. Und lange Zeit hießen unsere Produkte, über die wir heute hier zum Teil sprechen, auch Canevo-Produkte. Mhm. Warum Sensei, erzähle ich dann.
An meine journalistischen Anfänge.
Ja, genau. Ja, ist eine Weile her. Mhm. Es ist, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau, so roundabout um die 2005er Jahre gewesen, dass dann der Switch von Canevo auf Sensei.
Habe ich auch recherchiert, es war 2007.
Na, bin ich gar nicht so falsch, ich soll es eigentlich genauer wissen. Aber das war auch bei uns ein bisschen ein fließender Übergang.
Klar. Ne? Mhm.
Ja, und wir waren bei der Geschichte gewesen, ne? Kaneka Fuji, Boseki, Canevo, Kane heißt übrigens auf Japanisch übersetzt die Glocke, das war damals das Firmensymbol des Unternehmens. Und diese Baumwollspinnerei war nicht unerfolgreich, das ist, hat gut funktioniert. Und erst dann im Laufe des beginnenden 1900er Jahre, so 1920 herum, gab es dann eine Expansion, eine sehr breite Expansion. Und die Spinnereiaktivitäten wurden von Baumwolle ausgeweitet in Richtung Seidenspinnerei. Der sogenannte Maulbeerbaumspinner ist in Japan nicht unbekannt. Das ist eine Seidenraupe, die sozusagen Seidenfäden spinnt. Und aus diesem Konstrukt hat man dann Seidenfäden gewonnen und feinste Kaiserseide gewebt. Mhm. Und irgendwann einmal ist es einem Mitarbeiter, beziehungsweise nicht einem Mitarbeiter, dem damaligen Direktor aufgefallen, der Fabrik, dass diese Menschen so weiche Hände hatten, die mit den Seidenfäden gearbeitet haben. Und das hat man dann versucht, ein bisschen zu recherchieren, warum ist das so? Und daraus entstanden ist dann die Erkenntnis, dass nur das Berühren dieser Seidenfäden dazu führt, dass die Haut gepflegter ist, nicht so trocken wie in dem Baumwollbereich. Und dann hat man sich eigentlich überlegt, das muss man ein bisschen näher erforschen und herausfinden, ob man das in irgendeiner Form auch kosmetisch umsetzen kann. Und daraus entstanden ist dann 1937, wenn ich es richtig erinnere, das erste kosmetische Produkt namens Savon de Soie, also Seidenseife, die heute immer noch in unserem Museum in Japan ausgestellt ist und die man dort betrachten kann. Und mit dem hat die ganze Geschichte begonnen.
Das ist eine schöne Geschichte, finde ich, ja. Ich habe dann, es gibt ein paar so Eckpfeiler. Ich habe gehört, 1979 hat dann Harrods erstmals in London Canevo verkauft. Und das war dann auch irgendwie der Durchbruch für die Luxuscreme. Ist das richtig? Und 1989, glaube ich, anlässlich des Firmenjubiläums des 100-Jährigen, wurde dann die Aix-la-Crème lanciert, die ja als Meisterwerk gefeiert wurde. Auch der Preis damals war schon unvorstellbar hoch. Ich glaube, es so ungefähr 350 Euro für auf heute umgerechnet. Gab es eigentlich damals von anderen Kosmetikunternehmen vergleichbar teure Produkte?
Das ist eine interessante Geschichte. Also deine Recherchen sind fast richtig. 1979 haben wir gestartet, mit der Marke Canevo in Europa zu arbeiten. Und das ist tatsächlich im Harrods in London passiert. 1980 war dann der Start in Deutschland. Relativ zeitgleich auch in Österreich. Damals waren die Unternehmen aber Deutschland und Österreich noch getrennt. Da gab es dann später eine Fusion. Das war 95 und seit dieser Zeit arbeiten wir sozusagen in dieser zweier deutschsprachigen Ländergruppe. Was du jetzt aber erwähnt hast mit 1979, 100-jähriges Firmenjubiläum.
89 war das.
Entschuldigung, 89, jetzt habe ich euch erwischt, weil das Firmenjubiläum 100 Jahre war nämlich schon 87.
Ah, okay.
Weil die Gründung des Unternehmens mit der Baumwollspinnerei war nämlich 1887. Mhm. Und jetzt kommt der, jetzt mache ich eine Metapher, seidene Faden in diese Entwicklung dieser damals erstmals so hochpreisigen Creme. Wir haben zum 100-jährigen Firmenjubiläum eine Pressekonferenz abgehalten. Und anlässlich dieser Pressekonferenz hat man sich vorgenommen, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, was man kosmetisch zu diesem Zeitpunkt in der Lage ist zu leisten. Das wurde 87 bei eben dieser 100-jährigen Feier vorgestellt Und natürlich gab es dann eine Resonanz, weil es wurden Forschungsergebnisse präsentiert, es wurden natürlich auch Muster ausgegeben, um das Ganze zu untermauern. Die Menschen, die auf dieser Pressekonferenz anwesend waren, durften diese Produkte tatsächlich exklusiv ausprobieren. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf einer Autoausstellung ein Konzeptcar zeigt. Man ist ein bisschen in der Lage, schon
so, wie es eigentlich heute noch gemacht wird, also wenn wieder was Neues kommt. Nur war es halt damals eine Premiere wahrscheinlich.
Es war eine Premiere und es war nicht geplant, diese Creme zu verkaufen.
Ach so, da ging es nur darum, so zu beweisen, soweit sind wir, genau, das kann schon eine Creme.
Ganz genau. Ah. Und dann hat man sich die Resonanz angeschaut und angehört und die war so fulminant, auch nach den Probierphasen der Menschen, die dort mit diesen Testsamples sozusagen konfrontiert wurden, dass man überlegt hat, okay, wenn wir sie lancieren, was würde denn dann notwendig sein? Ne? Also normalerweise ist es ein anderer Werdegang. Du erforschst Trends, du guckst, was Menschen für Bedürfnisse haben aktuell und gibst diese Bedürfnisse dann in die Entwicklungsabteilung. Es gibt ein Budget, man kalkuliert ungefähr in diesem Preisniveau, kann, darf, soll es sein. Und dann entsteht ein Produkt. Damals war es so, dass man lange vor dem Firmenjubiläum, dem 100-Jährigen, gesagt hat, liebe Leute, wir möchten gerne zeigen, was wir können, aber es geht nicht um Kalkulation, um Verkauf, um Business, sondern nur um Präsentation. Und deswegen war die Kalkulation dann im Nachgang erfolgt. Und dann kam man eben auf diesen Preis aufgrund des Forschungsaufwandes, des Inhaltsstoffaufwandes, der betrieben wurde oder betrieben werden musste. Dann musste noch ein entsprechender Container dafür entwickelt werden. Das war etwas extrem Spannendes. Das ganze Produkt war in einem Tresor. Die Verpackung war thermoresistent. Die Außenverpackung war eine Schutzverpackung, die sich anfühlte wie ein Schmirgelpapier, damit UV-Strahlen vollkommen resistent sind, also dass die nicht das Produkt schädigen können durch Temperaturveränderungen. Der Thermobehälter für die Creme selbst war ein ganz außergewöhnlich entwickeltes Konstrukt und all das führte dann zu einem Preis. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es aus. Also noch einmal zurückzukommen, jetzt habe ich viel gesprochen. Auf deine Frage, gab es sowas damals schon? Nein, gab es nicht. Wir waren damals wirklich sozusagen die Pioniere. Dann hat man sich's getraut und hat festgestellt, dass das eine erstaunliche Resonanz hat. Und seit dieser Zeit sind wir eigentlich in der Entwicklung, haben mittlerweile das vierte Mal dieses Produkt erneuert. Jetzt mit dem Reset das vierte Mal. Und mittlerweile allerdings, auch das ist ein Fakt, der entstanden ist im Laufe der Zeit, gibt es eine ganze Menge von unseren Mitbewerbern, mit denen wir aktiv im Markt unterwegs sind, die auch in diesem Preisniveau agieren.
Ja, ja, dass das heute, dass es ähnlich teure gibt, das kriegt man mit. Das hat sich herumgesprochen, genau. Wie ist das jetzt mit den Sensei-Produkten? Werden die immer noch alle in Japan hergestellt?
Ja, ja. Alle in Japan. Wir haben zwei Fabriken in Japan. Die wichtigste und größte ist Odawara Factory. Die ist sehr malerisch. Ich bin einmal dort gewesen. Ich darf dort einmal sein, so eine Führung erleben. Da gibt's auch ein kleines Museum. Liegt ganz malerisch am Mount Fuji, Fujiyama.
Was ich mich immer wieder frage ist, jetzt ist doch so, dass Japanerinnen eine meist sehr schöne Haut haben, aber eine ganz andere als Europäerinnen. Jetzt wirken die Produkte auf unserer Haut genauso wie im asiatischen Bereich?
Man sagt immer, die Haut der Asiaten ist anders als die der Europäer oder die Haut der Afrikaner ist anders oder die Haut der Chinesen ist anders. Grundsätzlich sind Hautstrukturen in ihrem Aufbau gleich. Aber die unterschiedlichen klimatischen Verhältnisse und die genetischen Bedingungen, die sich dort im Lauf der Jahrhunderte entwickelt haben, haben natürlich unterschiedliche Grundbedürfnisse hervorgebracht. Wenn man jetzt eine japanische Haut mit einer europäischen Haut vergleicht, dann ist die grundsätzlich feinporiger. Die meisten Menschen würden jetzt als erstes sagen, heller, fast weiß. Stimmt aber gar nicht. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, und das deswegen ist Japan dafür, Asien, aber im Besonderen Japan, ein super Beispiel. Ja, die Japanerin, die wir kennen auf der Straße, hat meistens eine sehr helle, zarte, feinporige, fast weiße, porzellanartig aussehende Haut. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber Produkte, die zum Beispiel Bleaching-Effekte erzeugen oder Pigmentstörungen reduzieren oder besonders stark, und zwar schon lange und nicht erst seitdem es auch bei uns in Europa modern geworden ist, vor UV-Strahlen schützen in Japan. Denn in Japan gab es immer diese Unterscheidung zwischen den Klassen, Menschen, die am Land arbeiten oder draußen in der frischen Luft sind, viel am Feld sind, haben eine erstaunlich braune Haut. Aha. Und eine fast oliv dunkle Haut, und davon sieht man auch heute, gerade besonders bei Männern, wenn man in Japan ein bisschen genauer hinschaut, sehr viele. Weil eben auch Männer nicht so extrem darauf bedacht sind, eine helle, porzellanartige Haut zu haben, was in Japan ein eindeutiges Schönheitsideal ist.
Da ist ja ein getönter Teint, ist ja verpönt dort.
Ist eigentlich verpönt, wobei man sich jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen dem Westen öffnet, will ich nicht sagen, aber wenn man uns ansieht und Japaner uns ansehen, dann ist das jetzt nicht mehr so, dass man sagt, die haben aber keine schöne Haut, weil die sind ein bisschen brauner als wir. Trotzdem ist es immer noch ein Schönheitsideal. Je heller und je feiner die Haut ist.
Also Sie meinen, die Produkte wirken da wie dort, weil die Haut nicht so unterschiedlich
Definitiv,
ist.
Ja. Definitiv. Wir haben schon Texturunterschiede. Es gibt Produkte, die gibt es in Japan nicht und umgekehrt.
Ah doch, ja.
Weil es einfach auch aufgrund der klimatischen Verhältnisse Texturunterschiede gibt. Zum Beispiel ist der japanische Sommer oder der typisch Tokioter Sommer ein extrem hoher luftfeuchtigkeitshaltiger Sommer, und die haben auch Temperaturen, die jetzt, naja, ihr vielleicht in Wien sie ein bisschen besser kennt als wir in Hamburg. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man da einfach mit leichteren Produkten in der Zeit agieren und weniger kompakte Cremes haben. Aber das ist sowieso etwas, was es bei uns gar nicht so gibt, weil wir haben ja auch vor vielen, vielen Jahrzehnten angefangen, diese typische Lotion-Emulsions-Technologie zu versuchen zu verbreiten. Das ist schwierig und langatmig gewesen, aber mittlerweile ganz gut gelungen, weil anders als bei uns ist es in Japan so, dass man mit leichteren Texturen, die schneller, tiefer in die Haut einzudringen, in der Lage sind, arbeitet. Bei uns in Europa arbeitet man teilweise immer noch mit reichhaltigen Cremes, zumindest im Winter.
Mhm. Du bist ja ein Japan-Kenner. Wie oft warst du eigentlich schon in Japan?
Oh Gott, wie oft war ich
ungefähr
in Japan? Ich habe aufgehört zu zählen, aber ich glaube so um die 15 Mal, schätze ich.
Wow, ungefähr. Ich möchte mich mit dir ein bisschen so eintauchen in die japanische Lebensweisheit. Es gilt ja auch als Land mit der höchsten Lebenserwartung. Ich glaube auch die meisten 100-Jährigen der Welt, ja.
Stimmt.
Leben dort da im Land der aufgehenden Sonne, und überwiegend Frauen erleben dort ihren 100. Geburtstag. Wie ist das eigentlich, wenn du den Lebensstil der Japaner und Japanerinnen vergleichst mit unserem? Was ist dort so anders? Warum werden die so alt? Nämlich auch bei guter Gesundheit eigentlich. Liegt es an der Ernährung? Liegt es an dem, dass man sagt, die sind so diszipliniert? Hört man ja auch immer wieder. Was würdest du da sagen?
Also das erste Wort, das mir einfällt, das ist tatsächlich Disziplin. Mhm. Ne? Disziplin ist in Japan schon etwas, was man an allen Ecken und Enden ununterbrochen sieht und feststellt und erkennt. Allerdings nicht auf eine unangenehme Art und Weise, nicht auf so eine uniformierte Art und Weise, will ich fast sagen. Das ist irgendwie in der Genetik, in der Erziehung, diese Art der Disziplin, weil Japaner wissen, dass man damit oftmals schneller Dinge erreichen kann, als wenn man eben hektisch wird oder unangemessen anrempelt. Also Straßenverkehr ist schon einmal das Erste. Ne? Das ist bei uns in Europa anders. Hat sich aber auch einiges geändert jetzt durch die fast in allen Ländern vorhandene Reduktion der Geschwindigkeit auf den Autobahnen. Ich merke das selber, wenn ich zum Beispiel von Deutschland nach Holland fahre mit dem Auto. In Holland ist es ganz diszipliniert, in Deutschland gibt es die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht. Und da und wird da flucht, gedrängelt und gehupt. In Österreich gibt es auch, also es ist ein bisschen entspannter dann. Aber in Japan ist es so, wenn ich an Tagesgeschehen und Straßenverkehr denke ich eigentlich weniger an Autoverkehr als zum Beispiel an die U-Bahn oder an den Shinkansen, an den Zug. Ne? Wenn die Leute dort ein- und aussteigen, da gibt es markierte Linien, die U-Bahn bleibt genau vor diesen markierten Linien stehen und die Leute stehen hintereinander wie im Gänsemarsch und steigen einer nach dem anderen ein. Also da gibt's nicht dieses Ich zuerst und reinrempeln und so weiter.
Ja, in Wien ist das teilweise furchtbar. Also ja, gerade zu Stoßzeiten, da ist ein Gerempel. Ja. Aber man hat so Bilder im Kopf, wo man eben auch schon so die Kinder sieht in der Schule, da geht's fast ein bisschen in Richtung Drill. Also das Disziplin, glaube ich, ist schon eben sehr, wie du sagst, sehr ausgeprägt dort. Aber bewirkt dann das auch, dass sie zum Beispiel disziplinierter sind beim Essen und Trinken, Zucker fast weglassen und dadurch vielleicht auch eine, man sagt immer, die Japanerinnen haben so eine wahnsinnig schöne Haut, dass das alles auf die Haut und auf die Gesundheit einzahlt, diese Disziplin?
Haut und Gesundheit ist eine Sache, die untrennbar zusammengehören. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, dass diese Lebenserwartung der asiatischen Menschen und besonders der Japaner auch viel mit Ernährung, Disziplin in der Ernährung, Gesundheitsbewusstsein, wenig Zucker, nicht so viel Fett, all diese Dinge zu tun hat. Viel Fisch, Meeresfrüchte. Ne? Ein extremer Einklang mit der Natur, ein großer Respekt vor der Natur ist immer wieder ununterbrochen zu sehen und sehr stark auch in Verbindung mit Gastronomie und mit Restaurants. Wenn man sich anschaut, wie Japaner Essen anrichten, wie sie Essen zelebrieren.
Und sitzen die auch wirklich immer so auf diesen niedrigen Tischen?
Nein, nicht immer. Also es gibt Restaurants 50-50. Ne? Es gibt auch ganz normale Restaurants, wo wir so sitzen, wie wir es gewohnt sind. Aber es gibt eben auch sehr viele traditionelle Restaurants, wo man auf Tatami-Matten sitzt. Es gibt auch welche, die haben unterm Tisch so eine Art Kuhle, wo man die Füße dann ein bisschen bequemer drunter geben kann, wo man vorher sozusagen am Eingang immer die Schuhe auszieht. Da gibt es dann entweder einen Schuhschrank oder überall stehen ganz viele Schuhe rum. Mir ist übrigens noch nie einer weggekommen. Also das heißt,
überall werden eigentlich Schuhe ausgezogen, wenn du...
Definitiv. In diesen Tatami-Matten-Restaurants ist das so, da werden die Schuhe ausgezogen.
Zu Hause so und so wahrscheinlich.
In kein privates Heim kommst du rein, wenn du die Schuhe anlässt. Das gilt als komplett unhöflich und das würde man nie machen.
Hat sehr viel mit Achtsamkeit, auch mit Ritualen
definitiv,
zu tun.
Definitiv, ja.
Und es gibt ja auch so schöne Begriffe aus der japanischen Lebenskunst, die jetzt bei uns auch so ein bisschen trendy fast werden. Ikigai zum Beispiel, das, wofür es sich zu leben lohnt. Oder Kintsugi, das eben Narben, ich glaube, es kommt vom zerbrochenen Porzellan, das weißt du wahrscheinlich
besser. Zerbrochenes Porzellan, ja, eine große Geschichte, ganz lange Geschichte.
Das ist eine Kunstform eigentlich.
Definitiv, weil man sagt, man hat vor dem Gegenstand, der möglicherweise, irrtümlicherweise kaputt gegangen ist, so großen Respekt, dass man nicht die Scherben zusammenkehrt und wegschmeißt, sondern dass man, wenn es irgendwie einen ideellen oder vielleicht auch einen künstlerischen Wert hat, das zerbrochene Gefäß wieder flickt und das Flickwerk wird dann mit einem speziellen Lack und teilweise mit höchst wertvollem Gold, Platin, Silberstaub versehen und dann werden eigentlich die Narben, die dadurch entstehen, wenn man es zusammenflickt und klebt mit diesem neuen Lack, betont. Man betont, dass wie sagt man,
das Zerbrochene eigentlich, oder
ja,
das Kaputte,
das Unperfekte,
ne? Genau, ja.
Und dadurch bekommt es eine neue Präsentation und eine neue Wertigkeit und man will es gar nicht verstecken, man will es nicht vor anderen verbergen, sondern man zeigt es ganz bewusst her. Ich kenne das mittlerweile nicht nur von Vasen, ich habe das zum Beispiel auch einmal gesehen für Badewannen. Ne? Cool. Irgendjemand hat auf eine Badewanne irgendwas raufgeworfen, irgendein Flakon oder ein Glas oder irgendwas, dann ist ein Sprung und ein Cut entstanden und das wurde dann entsprechend geflickt. Und dadurch hat sich eigentlich die Wertigkeit des Objektes noch einmal erhöht.
Ich finde es ja auch eine wahnsinnig schöne Metapher eben für unser Leben.
Definitiv.
Wir haben alle unsere Narben seelischer Natur.
Nobody's perfect. Aber wir sind gedrillt darauf, das zu verstecken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt eigentlich diese Angelegenheit, du musst es nicht verstecken. Hebe es hervor, sei stolz drauf. Ne? Mach was Besonderes draus.
Mhm, genau. Und die Rituale spielen ja auch eine ganz große Rolle in der Hautpflege der Japanerinnen. Wie darf man sich das vorstellen? Verwenden Japanerinnen tatsächlich mehr Zeit dafür, ihre Haut zu pflegen, als so die typische Europäerin?
Bei der Disziplin, definitiv, ja.
Ja, und da gibt's ja, glaube ich, ihr habt da so auch eine eigene Pflegemethode, das Saho, das Sensei eben empfiehlt. Vielleicht magst du uns das ein bisschen erklären, dieses Beauty-Ritual. Ich frage nur vorab, ist das jetzt in Japan tatsächlich so verbreitet, wie wir zum Beispiel Zähne putzen, oder ist dieses Ritual, die Haut zu pflegen, schon etwas, was eher, ich weiß nicht, die Japanerinnen der Oberschicht machen oder die sich halt, keine Ahnung, die, ich sage jetzt immer, auf der Bewusstseinspyramide schon ganz oben stehen und eben Zeit für sich haben und nicht darüber nachdenken müssen, wie zahle ich meine Miete oder wie komme ich irgendwie durch den Tag. Oder ist das tatsächlich, macht das jede dort?
Also es hat nichts mit der Oberschicht zu tun, das kann ich schon einmal sagen. Es gibt in Japan gewisse Produkte, die in irgendeiner Form zum Alltag eines jeden Menschen gehören. Wie bei uns eben, keine Ahnung, Zahnpasta und Mundwasser. Ne? Ganz egal, in welches Hotel du kommst, mir ist es einmal so gegangen, ich bin einmal so in einem typischen japanischen Badehaus gewesen. Dort findet man immer zwei Reinigungen vor fürs Gesicht, eine Vorreinigung und eine Tiefenreinigung. Gehen wir jetzt einmal überhaupt nicht von irgendeiner Marke aus, nicht markenspezifisch, aber es ist eine Art Gesetz. Man reinigt sich doppelt, zweifach. Was dann später, erkläre ich gleich, mit diesem Saho zu tun hat, das du eben angesprochen hast. Und das Zweite, was man überall findet, ist Shampoo und Conditioner. Das hat aber wiederum, und das ist nun wirklich Fakt, was mit der sehr, sehr unterschiedlichen Haarstruktur des japanischen Menschen zu tun. Japaner haben in der Regel sehr, sehr dicke Haare, sehr feste Haare. Und die Conditioner sind einfach viel mehr verbreitet als bei uns in dem täglichen Ritual, weil sie die Haare einfach weicher machen und gefügiger machen zum Stylen, wenn sie spröde sind oder porös sind oder ein bisschen widerspenstig, ne? Und daraus heraus entwickelt hat die Kosmetik und jetzt im Besonderen Sensei dieses Saho-Ritual. Saho ist sozusagen ein Ritual, das ein bisschen abgeleitet von der Teezeremonie einen gewissen Ursprung hat, Dinge genauer zu machen, präziser zu machen. In dem Fall bei uns nennen wir es Doppelanwendung. Jeder Mensch ist tagsüber mit Pollution, mit Staub, mit Umweltverschmutzung, aber eben auch mit wahrscheinlich Make-up und Puder und Rouge und was auch nicht immer alles konfrontiert. Und das gilt es erst einmal zu lösen. Und zum Zweiten gibt es dann einen Tiefenreinigungsschritt, der eben wesentlich intensiver den Talg, die Öle, die Fette aus der Haut holt. Wir sagen, das ist das Fundament der Pflege. Genauso wie du, wenn du ein schönes Haus baust, es noch so schön sein kann, es wird nicht lange funktionieren und nicht lange halten, wenn du kein vernünftiges Fundament hast. Und bei der Pflege, die danach folgt, ist ebenfalls eine Doppelanwendung empfohlen von unserer Seite, nämlich eine Lotion und eine Emulsion. Und die Lotion hat die vorbereitende Funktion, eine sehr pflegende feuchtigkeitsdurchflutende Funktion, gleichzeitig aber die vorbereitende Funktion, die eine Nährstoffpflege, die danach kommt, wesentlich tiefer und schneller in die Haut eindringen lässt. Wir sagen, warte nicht, bis die Haut wieder trocken ist, wenn du die Lotion aufgetragen hast, sondern nimm die Emulsion oder Creme oder das Serum oder was immer du nehmen willst, egal von welcher Marke, sofort in die feuchte Haut. Dann zieht es wesentlich besser weg, bleibt nicht auf der Haut stehen, die Haut glänzt, die ist nicht fettig. Mhm. Das sind alles so kleine Nebentipps, die jetzt auch nicht unbedingt immer nur was mit unserer Marke zu tun haben.
Ja, ja. Es geht da fast eben um Pflegerituale, eben, genau. Die aus Japan eben kommen. Machen die Japanerinnen das morgens und abends oder nur abends?
Die Doppelreinigung ist empfohlen für am Abend und die Doppelbefeuchtung morgens und abends.
Mhm. Mhm. Würdest du sagen, Thomas, diese Slow Beauty, diese Achtsamkeit im Badezimmer, sage ich jetzt mal, dass es ein Trend ist, der eben von Japan ausgehend vielleicht jetzt nach Europa gekommen ist? Ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt etwas, wo wir mit mir vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so viel anfangen konnten, aber das jetzt im Zuge, weil eben Achtsamkeit auch so ein großes Thema ist oder dieses Me-Time, ich gönne mir Zeit für mich, dass das Slow-Beauty-Konzept jetzt bei uns so eine Art Trend geworden ist?
Ich würde es auf zweierlei Arten beantworten. Da ich mich ja nun jetzt auch berufsbedingt schon extrem lange damit beschäftige, gab es immer eine Faszination, die, ich würde mal sagen, grob Mitte der 90er Jahre aufgekommen ist, Japan betreffend und die damit verbundenen Rituale, das Geheimnisvolle ein bisschen nach Europa zu transportieren. Und Gott sei Dank, und das habe ich festgestellt, ist es kein Trend, weil Trends sind Dinge, die eigentlich kommen und gehen. Gott sei Dank ist es eine Sache, zumindest für uns und unsere Philosophie, unsere Marke, unsere Produkte gut, eine Sache, die sich eigentlich etabliert hat und die Faszination ist nicht verloren gegangen über all die Jahre. Was dieses Slow Beauty und da jetzt wirklich die Betonung auf Slow betrifft, würde ich mal behaupten, dass es auch sehr viel mit den vergangenen 3 Jahren zu tun hat, sehr viel mit Corona zu tun hat. In dieser Zeit haben die Menschen keine Möglichkeit gehabt, soziale Kontakte zu pflegen, waren viel zu Hause, hatten den Wunsch, trotzdem irgendwas Sinnvolles, irgendwas Gutes, irgendwas, was der Seele gut tut, umzusetzen. Und da lag es nahe, sich um Wellness, um Wohlbefinden, um Kosmetik, um Körperpflege, um Streicheln, all diese Dinge zu kümmern. Und die Zeit war ja nun da. Ne? Jetzt haben wir diese Zeit hinter uns gebracht und wie ich finde, ist alles ganz schön schnell schon wieder vergessen worden, weil das Rush kommt jetzt schon ganz schön stark wieder. Ne? Viele haben natürlich auch Nachholbedarf im sich wieder treffen, im sich wiedersehen. Dadurch entsteht es aber auch faktisch, dass weniger Zeit da ist für das Ritual, das man sich vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen angewohnt hat.
Ja, genau. Und es gibt ja da auch quasi den, ich muss es wieder Trend sagen, den Gegentrend dazu. Man hört ja auch von Skinimalismus, wo man sagt, dieses Layering, was Sensa eben propagiert, viele Schichten eben zur Reinigung, aber auch danach, ist vielleicht gar nicht für jede Haut verträglich und so quasi weniger ist mehr, ein Ding genügt, gibt's ja jetzt auch. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist es nicht jedermann oder jeder Frau Sache, viel Zeit für die Pflege zu verwenden. Aber ihr habt da sicher Studien dazu, wer das genau macht. Mich interessiert vor allem, Thomas, wie sieht's denn bei den Männern aus? Die sind doch eher immer noch so Hauptsache schnell und nicht zu viel Zeit,
vollkommen
oder?
Vollkommen richtig. Also Männer, die kriegst du nicht zum Layering, glaube ich. Männer wollen pragmatisch mit ihrer Pflege umgehen. Männer möchten nicht, dass die Pflege fettig ist. Männer möchten nicht zu viel Zeit dafür verwenden. Es soll leicht sein, es soll möglichst unparfümiert sein. Es soll auch vielleicht ein bisschen männlich aussehen, ne, wenn man das Ganze benutzt. Und das ist schon eine ganz andere Geschichte, wie wenn man mit einer Frau über Pflege spricht.
Das benutzt stimmt. Du Sensai-Produkte? Wie pflegst du deine Haut?
Ja, klar.
Na klar, das muss ich jetzt sagen. Aber
nein, muss ich gar nicht. Aber das ist schon auch so. Also irgendwie, ich bin der Meinung, wenn du erfolgreich in deiner Arbeit sein willst, dann musst du hinter dem, was du tust, auch stehen. Ich würde mir schwer tun, Märchen erzählen zu müssen, was diese ganze Thematik betrifft. Und deswegen bin ich auch zu 100% davon überzeugt.
Aber wie lange brauchst du jetzt im Bad?
Ach, das geht schnell.
Das geht schnell. Ja, also man kann Sensai auch schnell machen, wenn man
will. Na klar, natürlich.
Genau. Ja. Und weil ich jetzt schon unser Gewinnspiel vorwegnehme, Handpflege ist auch für dich ein Thema?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Handpflege. Weil ich sehr, sehr oft so ein bisschen ein schmieriges Gefühl auf den Händen habe, bin aber jetzt da schon auch eines Besseren belehrt worden, weil auch diese Handpflege, die wir jetzt da gerade ansprechen, überarbeitet worden ist und ich nehme sie immer noch lieber gern am Abend, bevor ich ins Bett gehe oder beim Fernsehen oder so und nicht bevor ich jetzt irgendwie an den Computer gehe und eine E-Mail tippe, das gebe ich schon zu, aber sie zieht gut ein und sie ist gleichermaßen für die Nägel, unproblematisch.
Ich schaue jetzt gerade und kann bestätigen, Herr Pross hat wunderschön, wirklich gepflegte Hände. Also da ist auch kein einziges Fältchen zu sehen. Also wirklich, man sieht, dass du da was tust dafür.
Sie möchten die Sensei Handcreme testen? Wir verlosen 3 Sensei Cellular Performance Intensive Hand Treatments. Die seidige Konsistenz und das fließende Öl auf pflanzlicher Basis sorgen für weiche Hände und schöne Nägel. Einmal aufgetragen, schließt die Creme die Feuchtigkeit ein und hilft, die Hautbarriere mit einem federleichten, nicht wahrnehmbaren Film zu pflegen und zu schützen. Diese einzigartige Handpflege verleiht Ihren Händen das Aussehen und das Gefühl von Koishi Maru-Seide. Die Hände werden glatt, geschmeidig und strahlend. Als Ergänzung dazu gibt es Handschuhe aus feinster Baumwolle in Bio-Qualität. Anmeldung zum Gewinnspiel auf womanbalance.at.
Thomas, Zeit ist vorangeschritten. Ich möchte jetzt nochmal zurück aufs Business kommen. Vor ein paar Jahren war es ja noch so, Wimperntusche, Make-up, Lippenstift, das hat sich am Kosmetikmarkt am häufigsten verkauft. Und vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es dann die Trendwende und es werden heute tatsächlich mehr Pflegeprodukte verkauft als Make-up. Wie ist es zu dieser Trendwende gekommen und was sagt das über den Konsument, über die Konsumentin aus, dass wir jetzt mehr cremen als dekorieren?
Dekorieren, ja, ist auch ein schönes Wort, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Vieles hat uns verändert in den letzten Jahren, was die unterschiedlichen Märkte betrifft und immer wieder ist auch dafür ein Stück weit Social Media verantwortlich und die Möglichkeit, sich Tipps und Tricks und Informationen zu holen, wie man was machen kann. Dieser Trend, von dem du gesprochen hast, in Bezug auf Lippen, Make-up, geht ja noch viel weiter. Make-up ist ja sehr vielschichtig, ne? Da wird ja heute konturiert und geschädet und so weiter. Das kann man ja nicht einfach so, das muss man irgendwo lernen. Und da kommt jetzt YouTube und TikTok und wie sie nicht alle heißen ins Spiel. Und da sitzen die Jungen heute und gucken sich das an, wie das die Influencer oder die Stars machen und wollen das nachmachen. Und ich glaube aber auch, ich muss es leider noch einmal erwähnen, es hat immer ein bisschen was damit zu tun, in welcher Zeit wir uns befinden. Und auch Corona hat zu diesem Hin und Her und Auf und Ab beigetragen. Wir haben Masken getragen, warum sollst du dich da schminken, ne? Da sind die Umsätze in diese Richtung gravierend in den Keller gegangen. Und bei uns ist es so, dass es tatsächlich jetzt auch im Make-up-Bereich wieder einen Riesenschwung nach oben gibt, seit eben die Masken wieder wegfallen. Und das sind wir nicht die Einzigen, da berichten viele Marken von. Und generell ist es aber auch so, wo sind die Stärken der jeweiligen Marken? Also diese unterschiedlichen Bewegungen und Wellen, so wie du sie nennst, sind sicherlich im Gesamtmarkt zu beobachten. Bei uns immer ein bisschen differenzierter, weil wir sind einfach in allererster Linie eine Pflegemarke. Aber trotzdem interessanter im Make-up-Bereich oder spannender im Make-up-Bereich, als man manchmal denkt. Weil da gibt's ein paar so Spezialprodukte, die seit Jahrzehnten irgendwie an der Spitze stehen und ganz besonders in ihrer Einzigartigkeit sind. 38 Grad Mascara zum Beispiel, die man nur mit Wasser abwaschen kann und trotzdem wasserfest ist. Nur um ein Beispiel zu nennen.
Aber hast du das Gefühl, dass bei der Konsumentin auch da ein Umdenken eben gibt, dass sie sagt, jetzt bevor ich mal einen Lippenstift oder Lidschatten kaufe, schaue ich mal eher, dass ich eine gute Creme zu Hause habe?
Ist ein bisschen altersbedingt, ehrlich gesagt. Ne? Also die Erkenntnis, dass das schöner ausschaut, was man dann dekoriert, so wie du es vorher genannt hast, wenn das darunter Fundament perfekt gepflegt ist, glatter ist, sauberer ist, es ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt, die kommt manchmal ein bisschen zu spät. Und ich würde mir wünschen, dass man schon früher, in jüngeren Jahren, sich an diese Sache heranwagt, weil dann wird das, was man drüber dekoriert, immer schöner sein und immer länger besser aussehen.
Also was mir schon auffällt, ich habe jetzt eine 17-jährige Tochter und als ich 17 war, ich glaube, ich habe ich glaube, ich habe die Nivea-Creme genommen oder irgendwas, was zu Hause war. Ja.
Warum auch nicht?
Genau, und das ist aber bei ihr ganz anders. Also die schaut wirklich, was sich auf ihre Haut tut, auch extrem bei der Haarpflege. Also es gibt natürlich auch viel mehr Produkte am Markt als damals, wie ich jung war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Pflege auch bei den Jungen enorm an Stellenwert gewonnen hat. Ja.
Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass es eine bessere Bereitschaft dafür gibt, seine Haut zu schützen. Und das hat sehr viel mit UV zu tun.
Genau.
Das hat sehr viel mit Sonne zu tun und mit der Erkenntnis, dass wir auch aufgehört haben, diese Sonnensünden zu begehen, die vielleicht noch vor 20 Jahren Usus waren.
Auf jeden Fall. Ja, das ist bei der, ich glaube, die junge Generation, da geht wirklich niemand mehr ohne Sonnenschutz außer Haus. Ja, was bei uns jetzt so langsam beginnt. Also,
stimmt, ja.
Ja, spät, aber immerhin. Thomas, gab es eigentlich in den vergangenen Jahren auch Produkte, Beauty-Produkte, die sich nicht durchsetzen konnten? Also sowas, wo man sagt, wir dachten eigentlich, das wird ein Renner, aber das hat weit schlechter performt als erwartet.
Ich würde jetzt gerne sagen, nö, sowas haben wir nicht.
Ja?
Aber ich bin ganz ehrlich, auch sowas gibt es bei uns und das ist noch gar nicht so lange her. Es war kurz vor der Corona-Zeit, hatten wir ein Produkt auf den Markt gebracht, das hieß Biomimesis. Das ist ein außergewöhnlich fortschrittliches Produkt, ein Apparativ-Kosmetik-Produkt, also eine Art kleine Maschine, die man mit einer Patrone füllt und dann bei einem Knopfdruck sozusagen gesponnene Seidenfäden auf die Haut schleudert, die dann über Nacht auf einer vorab gepflegten Haut draufbleiben, um die Wirkung zu intensivieren.
Also da schieße ich mir selber die Seidenfäden auf die Haut.
Auf die Haut drauf, genau wie so eine Art Film.
Ja.
Das ist nicht ganz einfach, da muss man auch ein bisschen üben und das muss man auch ein bisschen umzugehen, lernen. Extrem fortschrittlich, aber ich glaube, sowas haben wir auch schon das eine oder andere Mal in der Vergangenheit erlebt, unserer Zeit einfach voraus und das ist total gefloppt.
Und darf ich fragen, was das gekostet hätte, so ein Apparat mit Seidenfäden, stelle ich mir unglaublich teuer vor.
Ja, der war nicht ganz billig, also das war schon auch in Richtung 750 Euro, der Apparat, dann kam noch einmal die Füllung, dann gab es noch ein Präparationsprodukt, das man vorher aufträgt, das wie eine Art Magnet wirkt, damit die Seidenfäden besser mit der Hautoberfläche gebunden werden, also schon wahnsinnig durchdacht, sehr technologisch, ziemlich cool, aber in der Praxis und in der Durchführung offensichtlich schwierig. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, so etwas anzubieten für Salons, Beauty-Salons, dass man das sozusagen nicht selber zu Hause macht, sondern sich damit pflegen lässt, wobei man ja dann eigentlich erst einmal eine Nacht damit schlafen sollte. Also man sollte es am Abend auftragen, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig durchführbar. Also da ist man schneller gewesen als sozusagen die Möglichkeiten, die der Kunde hat oder haben kann.
Und gibt's das noch oder hat man das dann vom Markt genommen?
Es ist noch nicht ganz vom Markt, aber es ist sozusagen im Rückzug.
Na, vielleicht kommt's ja wieder. Und gab's das auch umgekehrt, dass man sagt, okay, da hat sich jetzt was als der totale Verkaufshit entpuppt, mit dem man gar nicht so gerechnet hat?
Ich bin sehr happy, dass wir sagen können, da fallen mir mehr Produkte ein als bei der anderen Frage vorweg. Was fällt mir da ein? Wir haben zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren das erste Enzympulver-Peeling lanciert. Das ist ein Peeling, das kann jede Haut benutzen, auch wenn sie empfindlich ist, gerötet ist, vielleicht auch mal Pickelchen hat. Da ist man bei einem mechanischen Peeling immer vorsichtiger oder sollte vorsichtiger sein. Das Pulver wird mit Wasser vermengt, dann wird es ein Schaum und peelt auf Enzymbasis und nicht auf Schleifbasis sozusagen. Das ist bis heute ein totaler Bestseller und ein Special-Produkt. Oder ich habe es vorher schon erwähnt, diese 38-Grad-Linie, ne? Diese Mascara ist ein Produkt, das man entweder liebt oder hasst. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Und die Liebhaber, die sind so enorm gestiegen in den letzten Jahren, weil es einfach cool ist. Du kannst es unter der Dusche runterwaschen. Es ist eine Hülle, die sich über die Wimper legt, die du eigentlich wie ein Handschuh abziehst. Das geht, weil ab 38 Grad das Wasser diese Hülle aufquellen lässt. Wenn du aber schwimmen gehst oder zum Sport gehst, hält das Produkt und du hast nicht diese dunklen Panda-Augen, wenn du ein bisschen schwitzt oder wenn du mal hoffentlich eine Freudenträne vergießen musst. Und
ich glaube, das wird jetzt der Verkaufsschlager noch vor Weihnachten.
Ja, also das hat niemand erwartet, diesen Erfolg.
Mascara von Sensai, genau. Wagen wir noch einen ganz kurzen Ausblick auf das kommende Jahr, 2024. Was glaubst du denn, gibt es einen Beauty-Trend, der sich noch mehr durchsetzen wird? Was wird endgültig aus? Was ist da deine Einschätzung? Du kennst ja den Markt doch wie kaum ein anderer.
Ja, wir müssen ihn natürlich auch regelmäßig analysieren. Klar, das ist wichtig. Trotzdem kann man nicht wie in eine Glaskugel in die Zukunft schauen und man kann immer nur interpretieren. Meiner Meinung nach, wir haben es vorher schon einmal ein bisschen angesprochen, wird das Thema Sonnenschutz noch bis zum Äußersten an Bedeutung gewinnen, was auch gut ist und was wichtig ist für die.
Da habe ich eine Frage dazu. Lichtschutzfaktor 50 ist ja jetzt so ziemlich das Höchste, oder?
Ja, es gibt 50 plus und so weiter.
Wird es dann noch raufgehen? Wird das der Trend sein?
Gibt es eigentlich schon oder gab es auch schon? Es ist eigentlich nicht unbedingt wahnsinnig sinnvoll, weil 50, was bedeutet es, dass es deinen Eigenschutz mit 50 multipliziert? Wie viel in die Höhe soll man dann noch gehen eigentlich, wenn man jetzt rein rechnerisch damit umgeht? Das ist eigentlich etwas, was vielleicht psychologisch ein gutes Gefühl gibt, wenn du sagst, du bist sehr empfindlich und machst 90 drauf anstatt 50. Aber ich habe eine empfindliche Haut. Ich war in diesem Jahr im Urlaub und es war extrem heiß. Keine Wolke am Himmel.
Wo warst du?
In Griechenland. Ich habe in den vergangenen Sommern oder immer mal wieder, wenn ich nachlässig war, immer ein Problem gehabt. Ich kriege immer schnell einen Sonnenbrand am Anfang. Und es ist einfach wichtig, dass du dich ein bisschen früher eincremst, als du in die Sonne gehst. Also vielleicht bevor du zum Hotelbuffet ans Frühstück gehst. Und dann bist du schon geschützt, dann hat sich der Schutz schon aufgebaut. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass du ein bisschen sorgfältig beim Eincremen damit umgehst und nicht schlampig.
Nicht zu wenig nimmst und, glaube ich, auch im Winter. Ganz wichtig jetzt, ne? Dass man auch im Winter...
UV-Strahlung ist immer da und UV-Strahlung altert die Haut. Das ist nun mal Fakt. Ne?
Also das wird ein Trend sein, meinst du, der wird sich 2024 noch verstärken?
Man hat es in den letzten Jahren schon gesehen und es wird stärker werden.
Und gibt es auch was, wo du sagst, das ist jetzt endgültig passé, das werden wir nächstes Jahr...
Also Gott sei Dank nicht erst ab nächstem Jahr, sondern das hat sich eigentlich schon abgezeichnet, dieses Thema bei uns in Europa, sehr starkes Thema, dunkleres Make-up, damit ich brauner bin. Ne? Also
muss ich jetzt kurz nachdenken, du meinst, dass man
einfach,
sich dunkler macht, als man ist.
Normalerweise ist es so, also ich kenne das auch aus meiner Zeit noch, ne? Die Leute kommen und suchen eine Foundation, also ein Make-up aus und man empfiehlt immer als Profi die Farbe, die sozusagen die Haut vorgibt. Ne? Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen saisonabhängig, weil im Sommer brauchst du vielleicht ein dunkleres als im Winter. Aber es war wahnsinnig schwierig, lange Zeit den Menschen zu vermitteln, dass sie nicht eine dunklere, ein oder zwei Nuancen dunkler nehmen sollten, damit sie gesünder aussehen oder braun aussehen, ist einfach nur nicht schön. Ne?
Ja. Glaubst du, dass es so weit gehen wird, dass auch bei uns so diese helle Haut wie in Japan Trend wird?
Ich glaube nicht, dass es so weit geht. Nichtsdestotrotz ist die Jugendlichkeit oder das jugendliche Aussehen einer Haut wichtiger geworden als dieses, ich möchte vermitteln, dass ich mir einen Urlaub leisten kann oder dass ich schön braun bin. Trotzdem wird es immer so bei uns bleiben, dass ein bisschen eine getönte Haut, eine gesünder aussehende Haut ist. Und in unseren Breiten wird sich das nicht so durchsetzen, wie das in Asien der Fall ist. Da sind die Schönheitsideale schon unterschiedlich und ich glaube manifestiert.
Spannend, spannend. Allerletzte Frage, lieber Thomas. Wir haben total überschritten, aber ich finde, das war's wert. Auf welches Beauty-Produkt würdest du persönlich nie verzichten?
Ganz schnell geantwortet, Lotion.
Lotion.
Das ist mein Lieblingsprodukt und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das nicht benutze.
Und sag uns noch ganz kurz, das nimmst du reinigst und dann machst du die Lotion oder?
Ich reinige meine Haut und wie jetzt zum Beispiel ein Mann Rasierwasser nimmt, nehme ich das danach, aber eben nicht nur für den Rasurbereich, sondern fürs ganze Gesicht. Und dann nehme ich irgendwas drüber, was halt für den Tag oder für die Nacht angebracht ist. Aber dieses Trinken, dieses die Haut zu öffnen, um das Produkt, das man danach nimmt, reinrutschen zu lassen, ohne das kann ich mir keinen Tag vorstellen.
Lieber Thomas Pross, vielen Dank nochmals für deine weite Anreise, für das sehr spannende, informative und inspirierende Gespräch mit dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen schönen Advent mit viel guter Me-Time und viel Zeit für ausgedehnte Pflegerituale. Danke und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.